Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Er lebte zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen. Er ist Journalist, Zeitzeuge und hat mit seinem Schreibschwert bisweilen die Mächtigen des Landes zum Zittern gebracht. Er war Bild. Herzlich willkommen, Kai Diekmann.
Herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch, liebe Sandra, lieber Uli.
Du hast einen Großteil deiner Karriere bei der Bild-Zeitung verbracht. Seitdem du weg bist vor ein paar Jahren, hat sich die Welt grundlegend geändert. Was würdest du sagen, wie du gegenwärtig die Situation vor allen Dingen auch so allgemein politisch für Deutschland einschätzt?
Die Situation hat sich in der Tat grundlegend verändert, aber die Protagonisten sind immer noch die gleichen, mit denen ich mich damals beschäftigen musste. Ich habe ja immer gesagt, ich habe das Buch geschrieben, weil ich von den Begegnungen mit Leuten berichten wollte. Protagonisten, die Geschichte geschrieben haben oder die immer noch Geschichte schreiben, manchmal mehr als uns lieb ist. Und dazu gehört ganz sicherlich Wladimir Putin. Und der Krieg in der Ukraine hat ganz sicherlich Etliches grundsätzlich in der Welt in Unordnung gebracht. Wir leben einfach jetzt in völlig anderen, in völlig unsicheren Verhältnissen. Die Babyboomer unter uns, die sich noch an den Kalten Krieg erinnern können, haben immer gedacht, das ist alles vorbei, das kommt nicht wieder. Und auf einmal erleben wir einen Bundeskanzler, der dazu aufruft, dass wir zu einer Politik der Abschreckung zurückkehren müssen. Daran merkt man, was sich eigentlich verändert hat. Wenn es ja nur die einzige Krise wäre, aber das, was wir im Nahosten erleben und das, was wir möglicherweise mit China noch auf uns zukommen sehen werden und natürlich die Wahl in Amerika, da merkt man gerade, was in der Welt so los ist. Das ist eine Welt, die mal im Gleichgewicht war, eine Welt, die von Globalisierung geträumt hat, eine Welt, die davon gesprochen hat, dass wir ans Ende der Geschichte geraten sind, weil die großen ideologischen Auseinandersetzungen auf einmal vorbei sind. Und auf einmal, von heute auf morgen, gilt das alles nicht mehr und wir sind in einem ziemlichen Zustand der Unordnung.
Jetzt hast du die beide getroffen, den Putin, den Trump und auch länger getroffen. Hast du das gespürt? Also kriegte man das mit, dass man Putin nicht über den Weg trauen kann, dass der möglicherweise irgendwas anzettelt?
Nein, Uli. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich jetzt Leute treffe und höre, die sagen, sie haben schon immer gewusst, was für ein blutiger und brutaler Nationalist Wladimir Putin gewesen ist. Die gleichen Leute habe ich 2001 erlebt, als Wladimir Putin nach Deutschland gereist ist. Ein junger Präsident, der dann auf Deutsch zu den Abgeordneten gesprochen hat, im Reichstag, in Berlin, also in der Hauptstadt, die mal das Symbol war für den Kalten Krieg, für die Teilung von Ost und West. Und er sprach in der Sprache von Schiller, Kant und Goethe, wie er sich damals ausdrückte, und sprach davon, dass Russland ein freundliches europäisches Land sei, immer mit seiner weichen, mit seiner leisen Stimme. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ihm anschließend alle Fraktionen, die Abgeordneten des gesamten Bundestages, stehend mit Ovationen gefeiert haben. Und etliche der Abgeordnete, die heute behaupten, sie hätten schon immer gewusst, was für ein Schlechter ist, die hatten damals Tränen in den Augen. Ich glaube tatsächlich, dass Putin eine Entwicklung durchlaufen ist. Das darf man auch nicht vergessen, der ist seit 24 Jahren an der Macht. 24 Jahre, in der Zeit hat es 5 unterschiedliche US-Präsidenten gegeben. Das zeigt, über was für einen Zeitabschnitt für Geschichte wir eigentlich sprechen. Und ich glaube, es gab tatsächlich am Anfang einen Wladimir Putin, der dem Westen gegenüber offen war, der ja auch geprägt war von seiner Zeit in Deutschland, der erlebt hatte, was Planwirtschaft anrichtet, der gesehen hat, was die ideologischen Auseinandersetzungen angerichtet haben, auch für die damalige Sowjetunion, der anschließend nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja in Petersburg dabei war, Kontakte zum Westen zu knüpfen. Und ich glaube, dieser Wladimir Putin, und das hat er ja auch immer wieder geäußert, war offen für Partnerschaft mit dem Westen, für das, was wir damals nannten, wir wollen ein gemeinsames europäisches Haus bauen, in dem jeder seinen Platz hat. Möglicherweise glaubte Wladimir Putin, es gäbe Versprechungen des Westens, was Teilhabe an der Macht angeht, was Teilhabe am Wohlstand angeht, die dann anschließend nicht erfüllt worden sind. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Angela Merkel hat Wladimir Putin ja irgendwann mal gefragt, was war ihr größter Fehler? Und seine Antwort war, dass ich ihnen vertraut habe. Also da muss es irgendwo einen Bruch gegeben haben, der bei ihm zu der Erkenntnis geführt hat, wenn ich vom Westen ernst genommen werden will, dann muss ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Landkarte zurückbomben. Und das hat er ja, muss man ganz ehrlich sagen, von 2004 an dann sukzessive gemacht. Also, in einem Wort, der Putin von 2001 ist ein völlig anderer als der Putin von 2024.
Du hast in deinem Buch gesagt, Leute, die behaupten, sie hätten Putin schon immer durchschaut, seien dir suspekt, dann müsste ich dir auch suspekt sein. Ich habe in meinem ersten Buch beschrieben von meiner Begegnung von Putin und ich glaube, er ist KGB-Agent gewesen, also seine ganze Existenz war auf Täuschung angelegt. Aber ich glaube, auch wenn wir uns das Trump-Phänomen anschauen, dann sehen wir das Phänomen, dass die Leute nicht glauben wollen oder nicht glauben können, was sie nicht glauben wollen. Und einer, der auch dazugehört, ist Gerhard Schröder. Da schreibst du zum Beispiel, im Grunde genommen, du hast ihn noch nie so angefasst erlebt, wie, ich glaube, da kam er aus Russland zurück, nachdem er Putin getroffen hatte, also nach Ausbruch des Krieges. Und das hätte sein Lebenswerk zerstört. Wie beurteilst du das, dass Schröder nicht nur ein enger persönlicher Freund eines Machthabers ist, der im Grunde genommen ein Feind von Deutschland ist, sondern sich auch noch von dem bezahlen lässt und sich ja auch nicht von ihm distanziert hat? Das stellt ja eigentlich eine politische Gefahr für Deutschland dar.
Also zunächst einmal, glaube ich, ist es nicht so einfach mit Leuten wie Wladimir Putin. Und wir kommen ja auch aus einer anderen Historie. Du darfst ja nicht vergessen, die Vorgänger von Wladimir Putin, das waren Volkshelden für uns in Deutschland. Michael Gorbatschow ist noch vor dem Fall der Mauer bei seinem ersten Besuch in Deutschland auf dem Bonner Marktplatz gefeiert worden, wie sonst eigentlich nur Prinzessin Diana. Friedensnobelpreisträger, der Mann, der am Ende die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht hat. Und das, was mit Michael Gorbatschow angefangen hat, ging dann mit Boris Jelzin und der berühmten Saunafreundschaft mit Helmut Kohl weiter. 1994 war es Boris Jelzin, der dafür gesorgt hat, dass die letzten russischen Soldaten in Ostdeutschland abgezogen sind, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Und natürlich sind wir davon ausgegangen, dass das, was mit Gorbatschow und Jelzin, die ja beide auch eine Vergangenheit hatten im sowjetischen Staatsapparat, dass das, was dort mit den beiden angefangen hat, sich mit Wladimir Putin fortsetzen würde. Und das war ja auch so, die Freundschaft zwischen Gerhard Schröder. Und wir haben natürlich uns gerne die Bilder angeschaut von gemeinsamen Schlittenfahrten und sind davon ausgegangen, das geht ewig so weiter. Es ist ja nicht nur die Politik gewesen, die sich hat täuschen lassen und die Politik, die möglicherweise immer nur das sehen will, was sie sehen will, sondern es sind auch wir Journalisten gewesen, die möglicherweise nicht richtig hingeschaut haben und die nicht richtig zugehört haben. Das ist einer der Vorwürfe, die ich mir auch mache, wenn ich mir heute meine Gesprächsnotizen von damals anschaue. Und zwar nicht zwingend meine Gesprächsnotizen aus meinen Gesprächen und Treffen mit Wladimir Putin, sondern von Michael Gorbatschow, der ja eigentlich ein Gegner Putins gewesen ist, der in Russland noch eine Zustimmung von 1% hatte, dann stelle ich heute fest, dass der im Prinzip ab 2009 den gleichen Text gesprochen hat wie später Putin. Und wir haben es einfach nicht hören wollen, weil es möglicherweise nicht in unser Weltbild gepasst hat. Jetzt darf man auch nicht vergessen, dass wir tatsächlich natürlich 89 mit guten Absichten losmarschiert sind und tatsächlich das ernst meinten mit diesem mit dieser Vorstellung vom gemeinsamen Haus Europa. Wir dürfen uns nicht vergessen, 2001 hat Putin mal davon gesprochen, von einer NATO-Mitgliedschaft Russlands gegenüber Clinton. Also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und ich nehme Gerhard Schröder auch ab, dass diese Freundschaft ehrlich gewesen ist und ehrlich gemeint gewesen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass heute Gerhard Schröder ganz tief in seinem Innersten weiß, dass ihn Wladimir Putin heute eigentlich nur noch benutzt oder benutzt hat. Wäre es anders, hätte Wladimir Putin das mit dieser Freundschaft ernst gemeint, dann hätte er Gerhard Schröder bei seinem Besuch 2022, wenige Wochen nach Kriegsbeginn, irgendetwas mit nach Hause geben müssen.
Aber Schröder hat immerhin richtig Kohle gemacht durch Putin.
Das ist richtig und das ist auch eine Sache, die ich nicht für richtig halte, die falsch ist. Und deswegen wird er auch zu Recht kritisiert. Das ist das eine. Das andere ist, wie heute mit Gerhard Schröder umgegangen wird. Und ich bin ja politisch nicht verdächtig irgendeiner Nähe zu Gerhard Schröder. Ganz im Gegenteil. Er hat mich seinerzeit in seiner Kanzlerschaft mit Interview-Boykott belegt und die SPD hat gegen mich Strafanzeige erstattet wegen aller möglichen Dinge. Insofern fühle ich mich sehr frei zu sagen, dass ich den Umgang mit Gerhard Schröder heute trotzdem für nicht richtig halte. Man kann ihn kritisieren für vieles, was er im Umgang mit Russland gesagt und möglicherweise auch falsch gemacht hat. Aber das stellt zum einen nicht seine Lebensleistung in Frage, Stichwort Agenda 2010. Und zum anderen, finde ich, müssen wir in unserer Kritik auch immer ein gewisses Maß üben. Und ich glaube, es ist Winston Churchill, der mal über die Deutschen gesagt hat, uns gibt's immer nur in zwei Aggregatzuständen, entweder auf den Knien oder an der Kehle. Dazwischen machen wir es nichts. Und das ist auch etwas, was Gerhard Schröder tragischerweise gerade erleben muss.
Du schreibst in deinem Buch, dass du keinen Staatsoberhaupt so häufig getroffen hast wie Wladimir Putin. Und er hat sich vor dir ja geradezu entblößt. Magst du diese Anekdote mit uns einmal teilen?
Naja, es ist mehr als nur eine Anekdote, weil es ja etwas aussagt über Wladimir Putin. Das war mein zweites Treffen mit ihm, meine zweite Begegnung. Das war im Spätsommer 2001, wenige Wochen oder wenige Tage nur nach dem Anschlag in New York und wenige Tage vor seinem historischen Besuch in Deutschland. Und wir haben uns in Sochi auf dem Gelände seiner Datscha getroffen zu einem ausführlichen Interview. Und am Ende dieses Interviews sprach er mich dann an, ob ich noch Zeit hätte. Und ich sagte, ja, selbstverständlich. Ja, ob ich Lust hätte, mit ihm schwimmen zu gehen im Schwarzen Meer. Und da war ich überrascht und habe gesagt, Herr Präsident, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich, wenn ich zu Interviews mit Präsidenten gehe, üblicherweise keine Badehose dabei habe. Und er dann sagte, es sei ja kein Problem, ich könnte eine von ihm haben. Und ich habe dann eine dieser wunderbaren sozialistischen Speedo-Badehosen bekommen und bin dann tatsächlich mit ihm ins Wasser gestiefelt. Davon gibt's auch Fotos und wenn ich mir die Fotos angucke, schäme ich mich noch heute dafür. Nicht so sehr dafür, dass es stattgefunden hat, sondern dafür, wie ich seinerzeit neben Wladimir Putin, an dem kein Gramm Fett war, tatsächlich ausgesehen habe. Warum ist das mehr als nur eine Anekdote? Weil es etwas aussagt über Putin. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass er KGB-Agent ist. Ja, natürlich ist er KGB-Agent und dazu gehört auch immer, sein Gegenüber zu überraschen. An irgendeiner Stelle mit etwas zu kommen, mit dem du nicht rechnest und ein Stück weit die Fassung verlierst, vor allem die Kontrolle über die Situation verlierst und er derjenige ist, der die Situation beherrscht. Und das ist es, was er in diesem Moment getan hat. Und das ist übrigens etwas, was ich immer wieder mit ihm erlebt habe. Nicht nur in dieser einen Begegnung, sondern immer wieder, auch bei unserem letzten Gespräch im Januar 2016, also zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim, hatte ich ein Interview mit ihm und wollte im Vorfeld klären, wer mitkommt. Und eigentlich wollte ich meine Kollegin Tanit Koch mitnehmen. Dann hieß es aus dem Kreml, nee, bitte keine Frauen. Und da war ich entsprechend nervös, weil was machen russische Präsidenten gerne im Winter mit ihren Gästen? Sie gehen gerne in die Sauna. So, und das wäre etwas gewesen, das wäre für einen Journalisten kompromittierend gewesen. Mit Wladimir Putin 2016 in die Sauna zu gehen, ist etwas anderes als mit dem Wladimir Putin 2001, der sich als Partner des Westens verstanden hat, gemeinsam ins Schwarze Meer zu stiefeln. Und entsprechend nervös bin ich dann übrigens mit dem Kollegen Nikolaus Blome nach Sochi gereist. Und am Ende des Gesprächs kam die unvermeidliche Frage, hätten Sie nur noch ein bisschen Zeit? Und ich sage, ja, natürlich. Und dann fragte er, hätten Sie Lust, mit mir Eishockey zu spielen? Und du glaubst gar nicht, wie viele Steine mir da vom Herzen gefallen sind, weil ich eben ehrlichen Herzens sagen konnte, ich würde zu gerne mit ihnen Eishockey spielen. Allerdings, ich kann es nicht, ich schaue ihnen aber gerne zu. Das durfte ich dann auch. Und zwar etwas über eine Stunde, wie Wladimir Putin mit seinem Team das Gegnerische überragend geschlagen hat und auch selbst den Puck das ein oder andere Mal ins gegnerische Netz geschlenzt hat.
Um das gleich aufzulösen, also Nikolaus ist ein Kollege bei uns, von uns bei RTL, unser Politikchef. Kai war auch mal mein Chef, damals bei der Welt am Sonntag. Kai, wenn du, und deshalb duzen wir uns auch, aber wenn du dich nochmal an Putin zurückerinnerst, was hatte er denn im Sinn? Also was habt ihr gesprochen, als du mit ihm dann baden warst oder beim Eishockey warst?
Also wenn ich das heute nochmal nachlese, dann sind das auch ganz klare Botschaften. Also wenn man das Interview 2001 nachliest, nach 9/11, da ging es darum, eine Botschaft an den Westen abzusetzen. Und wenn ich heute lese, was er damals gesagt hat, nämlich, dass das Falscheste, was die Welt jetzt tun könne, wäre, den amerikanischen Präsidenten daran zu hindern, militärisch zu reagieren. Mit anderen Worten hat er den möglichen Einmarsch in Afghanistan verteidigt. Das ist für einen russischen Präsidenten sehr weitgehend. Umgekehrt hat er dann 2016 in dem Interview formuliert auf die Frage, was er denn auf der Krim mache mit seinen Soldaten. Ihn interessierten keine Grenzen, ihn interessierten nur Menschen. Also mit anderen Worten, es hätte uns gut getan, ab und zu mal hinzuhören. Und dann hätte man festgestellt, dass eigentlich Wladimir Putin seine Absichten nie sonderlich versteckt hat, sondern eigentlich ziemlich offen demonstriert hat. Und auch seine berühmte Rede 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat im Prinzip immer das getan, was er ein Stückweise vorher angekündigt hat. Und wir hätten ihn vielleicht ernster nehmen müssen.
Jetzt gab es gerade den Fall mit Hubert Seipel. Das ist ein Journalist, der hat auch viel für öffentlich-rechtliche Kanäle gemacht. Der hatte sehr guten Zugang zu Putin, hat dann auch über russische Kanäle Zahlungen erhalten. Und da liegt der Verdacht nahe, dass er deswegen auch positiv über Putin berichtet hat. Wie ist das bei euch abgegangen? Musstet ihr vorher Fragen schicken? Inwieweit durfte das nachher korrigiert werden? Und wie habt ihr das grundsätzlich navigiert? Es ist ja ein bisschen auch immer eine Gratwanderung. Wenn man zu streng berichtet, dann kriegt man vielleicht das nächste Interview nicht mehr.
Naja, das Schöne an einem Interview ist, deine Fragen können scharf sein und derjenige muss dann antworten. Also Wortlaut-Interviews bieten dafür ja auch eine Chance. Und du weißt ja, dass bei uns im deutschen Journalismus, überhaupt hier auf dem Kontinent, die Regel besteht, dass schriftlich das Interviews, die mündlich geführt werden, anschließend schriftlich nochmal autorisiert werden. Das heißt, du legst dem Gesprächspartner dann eine Gesprächsfassung vor, so wie du sie veröffentlichen möchtest und gibst ihm die Gelegenheit, dort noch Korrekturen anzubringen. Und das war mit Wladimir Putin so wie eigentlich mit allen Bad Guys, die ich in der Zeit erlebt habe. Ganz egal, ob es um Erdogan, Assad, Trump oder eben Putin geht, die waren da immer sehr unkompliziert. Da wurde niemals verlangt, dass vorher Fragen geschickt wurden. Da wurden niemals irgendwelche Themen ausgeblendet. Das erste Interview 2000, da war er gerade ein halbes Jahr Präsident, hatte ich mich intensivst bemüht um das Interview 2001 in keinster Weise. Da ist der Kreml auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht Interesse nach 9/11 an einem Interview hätten. Als wir uns 2016 getroffen haben, hat mir Putin im Off-Gespräch gesagt, er weiß, wie die Bild-Zeitung ihn behandelt und dass wir ihn als Teufel darstellen würden. Aber es würde ihn ja nur noch glaubwürdiger machen, wenn er dann mit uns spricht. Was Putin als Gesprächspartner für deutsche Politiker, aber auch deutsche Journalisten besonders herausfordernd macht, ist die Tatsache, dass er natürlich perfekt Deutsch spricht. Also die Jahre als KGB-Agent in Dresden und er hat auch eine Liebe für die deutsche Sprache. Seine Kinder haben nicht nur in Dresden Deutsch gelernt, sondern anschließend in Moskau auch die deutsche Schule besucht, führt dazu, dass er immer Deutsch mit dir spricht, im Deutschen so zu Hause ist, dass er ironisch sein kann. Also bei unserem ersten Besuch hat mein Fotograf Daniel Biskup ihn nach dem Interview gebeten, sich nochmal an den Schreibtisch zu setzen, weil er ein paar Porträtaufnahmen machen möchte. Und Putin hat dann geantwortet, ob es auch okay für ihn, den Fotografen, sei, wenn er sich einfach lang auf den Schreibtisch legt. Und das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, in der fremden Sprache nicht nur zu Hause zu sein, sondern ironisch sein zu können. In unseren Interviews ist Putin immer in das Russische gewechselt, weil das entspricht natürlich seinem Selbstverständnis als russischen Staatspräsidenten, dass du irgendwelchen Journalisten da nicht in ihrer Landessprache antwortest. Aber er hat eine Sache gemacht in jedem einzelnen Interview. Es kam immer der Moment, wo er den Übersetzer harsch korrigiert hat. Also in diesem letzten Interview, glaube ich, gab es die Frage, warum er Putin in Syrien zivile Krankenhäuser bombardieren lässt und nicht ISIS-Terroristen. Und Putin antwortete auf Russisch. Und der Übersetzer übersetzte sinngemäß, ihre Informationen sind nicht korrekt, worauf ihn Putin brüsk unterbrach und sagt, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, es ist eine verdammte Lüge. Und auch das natürlich dient, ist eine Machtdemonstration, zu zeigen, ich kann es besser, ich bin der Überlegene. Ihr erinnert euch an die Szene bei einem Treffen mit Angela Merkel, ich glaube 2007, 2008, Pressekonferenz, Live-Pressekonferenz, gesamte Weltpresse. Und unmittelbar bevor die Pressekonferenz losgeht, geht die Tür auf und der schwarze Labrador von Putin kommt in den Raum und legt seine Schnauze auf Angela Merkels Knie. Das muss man wissen, dass es, wenn es eine Sache gibt, vor der Angela Merkel Angst hat, es Hunde sind. Und wenn es eine Sache gibt, die vor jedem Staatsbesuch seinerzeit mitgeteilt worden sind, dass sie diese Angst vor Hunden hat. Ich habe Putin später mal darauf angesprochen, ob er denn nicht gewusst habe, dass sie Angst vor Hunden hatten, hat er gesagt, nein, hätte er nicht gewusst. Und als er es erfahren habe, habe er sich entschuldigt. Der KGB-Agent, der lügt. Wenn man Putin wohlgesonnen ist, kann man sagen, er hat versucht, sie zu testen. Ich glaube, er hat sie vorführen wollen, er hat sie demütigen wollen. Angela Merkel selber hat mal bemerkt, er musste sich halt beweisen, er ist ein Mann.
Jetzt hast du in der Liste der Bad Guys auch Trump aufgeführt. Wenn du den noch mal rekapitulierst, wie war denn das? Hat der sich entzaubert oder war der ab Anfang an so, wie er jetzt auch ist oder wirkt?
Entzaubert ganz im Gegenteil. Also zunächst einmal war ja für uns Trump damals alle ein sehr frisches Phänomen. Dazu muss ich sagen, dass ich damals nicht davon ausgegangen bin, dass er zum Präsidenten gewählt wird. Und meine amerikanischen Kollegen vom Business Insider, mit denen ich damals regelmäßig im Kontakt war, übrigens auch nicht. Die haben immer versichert, der wird erstens nicht Kandidat und zweitens nicht Präsident. Ist dann ein bisschen anders gekommen und ich glaube, Donald Trump war selber ein wenig überrascht. Das Interview mit Donald Trump ist so merkwürdig zustande gekommen wie kein anderes. Das Einzige, was ich bekommen habe, war eine SMS, we've got President Trump for you. Nächsten Freitag, 12.30 Uhr, Trump Tower. Das war alles. Keine Vorabsprache, kein monatelanger Austausch von E-Mails. Es hat weder davor noch danach irgendeine E-Mail gegeben. Und wenn man weiß, und ihr beide wisst das, wie lange es gemeinhin dauert, ehe man ein solches Interview bekommt, dann weiß man, wie ungewöhnlich das ist. Also für mein erstes Interview mit George W. Bush habe ich, glaube ich, knapp 6 Jahre gebraucht. 2 Botschafter verschlissen und musste bei Condoleezza Rice antreten, ehe ich dann irgendwann im Oval Office stand. Bei Donald Trump gab es diese eine SMS. Und ich war mir auch nicht sicher, ob es wirklich stattfindet. Ich bin trotzdem nach New York geflogen, wieder mit Daniel Biskup. Und am frühen Freitagmorgen klingelte dann bei uns im Hotel die Landline. Und da dachte ich, okay, jetzt ist klar, jetzt ruft mich irgendjemand an und sagt, das war alles ein Joke. Nein, es war der Secret Service, der mich nach meiner Passnummer fragte und auch die Passnummer von Daniel Biskup haben wollte, damit wir an den Straßensperren zu Trump keine Probleme haben. Da wusste ich, es findet statt. Ich war nervös, weil Trump hatte in der Woche gerade seine erste große Pressekonferenz gegeben und ich glaube, sich mit einem Kollegen von CNN furchtbar angelegt und dachte nun, ich treffe einen übellaunigen Trump, der Journalisten gegenüber sehr, sehr, sehr misstrauisch ist. Das ganze Gegenteil war der Fall. Es war super easy, zu mir ins Büro zu kommen, Fahrstuhl rein, einmal den Fahrstuhl wechseln, dann waren wir schon dort. Sehr, sehr, sehr kleines, überschaubares Büro, komplett überfüllt, also ein echter Messi. Da war kein Stück Platz irgendwo. Und Trump war super aufgeräumt. Also er hat sich alle Zeit der Welt genommen, vereinbart war eine halbe Stunde, daraus wurde über eine Stunde. Es gab kein Thema, was wir nicht ansprechen konnten, was wir ausgespart hätten.
Aber wenn du jetzt zurückblickst, meinst du, da sind vielleicht auch Fehler begangen worden?
Ach, natürlich machen wir Journalisten ständig Fehler. Deswegen heißen wir Journalisten, weil wir à jour berichten, also für den Tag. Und manches sieht schon am nächsten Morgen ganz anders aus. Ich glaube aber nicht, dass sich Donald Trump über mangelnde kritische Berichterstattung beklagen kann. Also warum hat er denn die Entscheidung getroffen, sein Publikum direkt über Twitter anzusprechen? Weil CNN, der größte Sender des Landes, und die New York Times, die größte Zeitung des Landes, schon als Kandidaten nicht ernst genommen haben. Ihm war von Anfang an völlig egal, was die links und rechts über ihn berichten. Er hat direkt mit seinem Publikum kommuniziert.
Ich spreche von Deutschland.
Ja, ich da weiß nicht, da gab es ganz heftige Kritik aus Deutschland, weil er, glaube ich, die Zahl der NATO-Staaten falsch memoriert hatte. Dazu kann ich nur sagen, also wann immer ich oder häufig, wenn ich zu Gesprächen mit demokratisch gewählten und demokratischen Politikern und Regierungschefs der Mitte gereist bin, dass wann immer es zum Thema Zahlen kam, dann irgendein hilfsbereiter Referent ergänzt, naja, die Zahlen, die fügen wir dann später noch ein. Also es von keinem Präsidenten, Ministerpräsidenten oder Kanzler erwartet wurde, dass er an der Stelle wirklich die richtigen Zahlen parat hat. Nein, also Donald Trump ist ja nicht auf eine Stimmung in der Öffentlichkeit, auch nicht in der deutschen Öffentlichkeit gestoßen, die in irgendeinem Sinne gutmeinend gewesen wäre, sondern er ist von Anfang an sehr, sehr, sehr kritisch gesehen worden. Ich glaube, was Donald Trump in seiner möglichen zweiten Amtszeit so gefährlich machen wird, ist, dass er seinerzeit sehr unvorbereitet ins Amt gegangen und ins Amt gekommen ist. Das haben wir an den häufigen Personalwechseln gesehen in seiner unmittelbaren Umgebung und. Das ist und das wird diesmal anders sein. Da kommt ein Donald Trump ins Amt, der bestens vorbereitet ist, der klar weiß, was er will. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass die amerikanische Demokratie mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet ist. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, auch angesichts solcher Sprüche wie, die haben alle Angst, dass ich als Diktator komme. Nein, ich werde kein Diktator sein, bis auf den ersten Tag.
Das heißt, du glaubst dran, dass der Trump ins Weiße Haus einzieht?
Nach jetzigem Stand bin ich davon überzeugt, dass Donald Trump die Wahl gewinnen wird. Alle Umfragen sprechen dafür. Ich glaube, inzwischen führt er auch in den 6 von 6 relevanten Swing States. Ich mache eine kleine Einschränkung. Ich war 2016 komplett davon überzeugt, dass er nicht Kandidat und nicht Präsident wird. Und insofern ist das vielleicht eine Kontraindikation, wenn ich jetzt sage, ich bin davon überzeugt, dass er es schafft. Aber wenn er sogar in dem Heimatstaat von Nikki Haley die Kandidatin schlägt, dann wüsste ich nicht, was ihn noch aufhalten sollte. Und all das, was er formuliert, zum Beispiel jetzt im Hinblick auf NATO-Staaten, die ihre Beiträge nicht zahlen, ist ja etwas, was ihn in seiner eigenen Wählerschaft überaus populär sein lässt.
Jetzt hast du die Twitter-Kommunikation von Trump angesprochen. Und das ist ja auch, hat ja auch Auswirkungen auf den Journalismus. Du damals bei der Bild, als du zur Bild-Zeitung gekommen bist oder noch bei der Welt am Sonntag warst, dann waren das waren irgendwie so diese 80er, 90er Jahre, da galten andere Mechanismen. Und dann zog irgendwie die Technologie ein. Da hast du die Bild auch ins technologische Zeitalter geführt. Man sagt ja immer, Content is King, aber jetzt ist Technology auch Queen. Wie ändert sich der Journalismus aus deiner Sicht dadurch?
Naja, komplett. Also die Digitalisierung, und wir haben das ja lange Zeit nicht sehen wollen, hat den Journalismus gleich zweimal getroffen. Einmal im Geschäftsmodell, nämlich in dem Verkaufen von Reichweite. Das können die digitalen Anbieter einfach viel, viel, viel besser. Nicht mehr one size fits all, sondern maßgeschneidert genau dort, wo es hin soll. Und natürlich hat die Digitalisierung den Verkauf von Papier, der sich so wahnsinnig für uns gelohnt hat, überflüssig gemacht. Das andere ist aber, und das trifft natürlich weniger das Geschäftsmodell des Journalismus als den Kern von Journalismus, ist die Frage, dass wir natürlich über Jahrzehnte entschieden haben, wer bekommt Zugang zu einem Massenpublikum, zu einem spezifischen Publikum? Wer sind diejenigen, die auf die Bühne dürfen und auf die das Scheinwerferlicht fällt? Also mit anderen Worten, wem geben wir Zugang, wem geben wir Recognition, wer kann überhaupt in irgendeiner Weise damit rechnen, von uns gefeatured zu werden und dann eben auch entsprechend seine für sich selber etwas tun zu können. Also ganz egal, ob es um Politiker geht, Showstars, Buchautoren oder Musiker. Ne, die brauchen halt den Zugang zum Publikum, die brauchen das Interview, die brauchen die Geschichte im Bild, um eben ihr Produkt, ihre Dienstleistung oder sich selber einigermaßen bekannt zu machen. So, darüber haben wir entschieden. Und die Protagonisten auf der anderen Seite mussten immer zittern, bekomme ich überhaupt den Zugang, stellen die mir die richtigen Fragen und was steht anschließend über der Geschichte. Das hat sich mit Social Media komplett verändert. Jetzt kann, wenn er es kann, jeder sein eigenes Medium sein, hat die volle Kontrolle über seine Botschaft und kommuniziert mit seinem Publikum, ganz egal, was Medien über ihn berichten oder über ihn nicht berichten. Und um auf Trump zurückzukommen, am Ende seiner Amtszeit hatte er auf Twitter 83 Millionen Follower. Das ist mehr als CNN und die New York Times gemeinsam auf dem gleichen Kanal haben. Und das zeigt, was für eine Macht Social Media hat, wenn man es dann nur richtig einsetzt. Und weil sich Trump gegenüber den klassischen Medien auch noch rar gemacht hat, waren die auch noch gezwungen, seine Botschaften von dort zu übernehmen. Das heißt, jeder Tweet von ihm ist gleich zu einer Eilmeldung geworden. Und das zeigt halt, dass sich die Welt des Storytellings, die Welt des Journalismus rasend schnell geändert hat mit Social Media. Die Notwendigkeit von unabhängigem Journalismus, die ist gewachsen. Weil in einer Welt, in der sich jeder selber inszenieren kann, in dem Bayern München die Interviews nach dem Spiel mit sich selber führen, in einer solchen Welt ist natürlich die unabhängige Überprüfung dieser Inszenierungen wahnsinnig wichtig. Das Problem ist, dass an ganz vielen Stellen das Geschäftsmodell noch nicht hinterherkommt.
In deinem Buch Ich war Bild fällt auf, dass der Teil über Christian Wulff und deine Fehde mit ihm einen großen Teil einnimmt. Wenn ich mich recht erinnere, fängt das an auf Seite 5 und gibt es 95, also jedenfalls ein sehr großer Teil. Wir alle drei haben eins gemeinsam. Wir waren letztes Jahr nacheinander in der Talkshow von Manuel Koch. Dort hat Wulff es geschafft. Manuel Koch hat ihm eine ganz normale Frage gestellt. Es war keine Fangfrage, aber hat es geschafft, die Kontroverse wieder von Neuem loszutreten und noch eine neue Dimension aufzumachen. Und man hat den Eindruck, er ist sein eigener größter Feind. Wie siehst du das und warum war dir das wichtig, du sagst, wir waren die ziemlich besten Feinde, das nochmal genau darzustellen?
Also zunächst mal, warum war das wichtig? Weil es ja ein wichtiges Stück bundesrepublikanische Geschichte ist. Also das hat es ja in dieser Form vorher noch nicht gegeben, dass der Staatsoberhaupt zurücktritt, weil es entsprechende Vorwürfe gibt. Dazu kommt, dass andere Protagonisten ja längst ihre Sichtweise ausführlich geschildert haben, insbesondere Christian Wulff in seinem Buch Ganz oben, ganz unten. Und ich zu all diesen Dingen immer nie etwas gesagt habe. Und deswegen fand ich es richtig, jetzt an der einen oder anderen Stelle das eine oder andere auch zu korrigieren, weil manches, was seinerzeit in die Welt gesetzt worden ist, habe ich nur mit Kopfschütteln verfolgt, weil es war eben anders. Und das ist nicht nur eine Frage meiner Erinnerung gewesen, sondern es ist eine Frage von Dokumenten. Also ich zeige ja in diesem Buch auch sehr, sehr viele Dokumente, Briefwechsel, Anrufe und so weiter und so fort, weil ich einfach ein sehr detailliertes Archiv geführt habe über all die Jahre. Das tue ich, aus welchen Gründen auch immer, habe ich mir irgendwann angewöhnt und deswegen habe ich nicht verstanden, was da zum Teil an falschen Geschichten unterwegs ist. Ich konnte ehrlicherweise mein Glück nicht fassen, als ich die Äußerungen des Bundespräsidenten im vergangenen Jahr zur Kenntnis genommen habe, weil dass er jetzt nochmal in dieser Form wiederholt Werbung für mein Buch machen würde, damit konnte ja nun keiner rechnen. Und mich in dieser Form namentlich zu nennen und mich in dieser Sendung zu beschimpfen, das war ein großes Geschenk. Er hat dann übrigens in einem weiteren Interview noch erzählt, dass er normalerweise seine Bücher in irgendeiner kleinen Buchhandlung in Hannover kauft, aber das sei ihm mit diesem Buch zu peinlich gewesen, also mit meinem Buch, deswegen habe ich es bei Amazon bestellt. Das kann man ja machen, aber man darf es ja anschließend nicht dann auch öffentlich erzählen. Aber meine Güte, ich war dankbar.
Kommen wir mal zu dir persönlich, zur Person. Als Journalist steht man ja auch unter Druck, Geschichten zu liefern und die auch zu schreiben. Wie hast du das Buchschreiben empfunden, was ja nochmal eine ganz andere Sache ist, so einen ewig langen Text zu schreiben? Und du hattest ja auch eine Co-Autorin und deine Frau, glaube ich, wurde dann kurzfristig auch noch mit zur Lektorin. Wie war dieser Prozess überhaupt zu schreiben und dann eben das auch nicht alleine zu machen? Das stelle ich mir, also mancher Hinsicht sicherlich ein Luxus, aber in vielerlei anderer Hinsicht auch sehr schwierig vor.
Also das war dem Verlag Penguin Random House von Anfang an ganz wichtig, dass es einen Co-Autor und eine Co-Autorin gibt, damit ich dort nicht allein in meinem Saft schmore. Und ich habe das auch immer wieder gemerkt, wie wichtig das ist, dass es da jemanden gibt, der einen anderen Blick drauf hat, der von außen einen Blick drauf hat. Und Sabine Sasse war ja früher Medienredakteurin beim Tagesspiegel und hat nicht nur nett über mich geschrieben. Aber ich habe ihr komplett vertraut und die Zusammenarbeit hat riesig Spaß gemacht. Ich habe mich ja schon länger getragen mit dem Gedanken, daran mal rüber zu schreiben. Und ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich ein wirklich, wirklich umfangreiches Archiv habe. Nicht nur über meine Zeit bei Bild, genauso wie meine Zeit bei der Welt am Sonntag und vorher auch schon. Das geht zurück bis zur Schülerzeitung. Einfach, weil ich manischer Sammler bin. Und das aber auch immer ziemlich systematisch aufbereitet habe. Am Ende war die große Herausforderung, vor der wir standen, auszuwählen. Was sind denn jetzt die Geschichten, die dort wirklich in ein solches Buch gehören und auf was müssen wir verzichten? Also in dem Buch ist Israel, meine Begegnungen und das, was ich mit Israel, die Auschwitz-Bäne, nicht erzählt. In dem Buch, ich meine, wir sind immer in die Zeitung von Wir sind Papst, geht es nicht um die Begegnung mit den Päpsten, weil am Ende waren wir bei 544 Seiten. Das Buch war mal für 350 Seiten geplant. Und da hat der Verlag gesagt, jetzt ist absolut Schluss und Ende. Das heißt, die größte Aufgabe war tatsächlich auswählen und dann eben auch sich von vielen, vielen Geschichten zu verabschieden, die man eigentlich auch noch gerne erzählt hätte. Dieses Zusammenarbeiten mit einer Co-Autorin hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das hat mich auch weitergebracht, weil ich eben auch Dinge austesten konnte und wie sie darauf reagiert hat, ganz entscheidend für den Erfolg des Buches war ganz sicher die Zusammenarbeit mit meiner Frau, die das nicht mit dem Blick des politischen Sachbuchautors gelesen hat, sondern die Frage gestellt hat, ja, habe ich auch Spaß dran, ne? Und lese ich so weg und wo ist eigentlich hier der Netflix-Moment in dem Kapitel und wenn ich auf meine Dokumente so sau stolz war und dann irgendeinen privates Testament von Helmut Kohl über 8 Seiten zitiert habe, hat sie gesagt, hast du eigentlich an einer Waffe? Das mag ja wichtig sein, aber das interessiert außer dir vielleicht noch 4 andere. Das streichen wir jetzt mal schön auf eine halbe Seite zusammen.
Jetzt warst du Bild, danach wurdest du Gründer und hast eine Agentur gegründet, Story Machine. Was war das Wesentliche bei dem Umstieg und wie gründet man eigentlich erfolgreich? Was hast du da für ein Learning?
Also zunächst einmal ist natürlich Story Machine genau eine Konsequenz aus dem Strukturwandel in der Medienbranche, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Ich bin fest davon überzeugt, und das glaube ich wirklich, dass wenn du heute als Person, als Unternehmen, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt, wenn du nicht auf Social Media präsent bist, dann kommst du in der Lebenswirklichkeit von inzwischen über 2 Generationen nicht mehr vor. Und vor dem Hintergrund unserer Demografie, ne, dass es nämlich ganz viel von mir gibt und ganz wenig von meinen Kindern, ist ja zum Beispiel die Tatsache, bin ich ein attraktiver künftiger Arbeitgeber, eine überaus relevante Fragestellung. Und wenn ich dann in der Lebenswirklichkeit dieser jungen Leute nicht mehr existent bin, dann bekomme ich ein wirkliches Problem. Aber diese Generationen, die sind halt weder am Kiosk, noch kommen sie auf die Idee, irgendeine Website aufzusuchen, sondern ihre Informationen begegnen ihnen in ihrem Feed. Ganz egal, ob das TikTok, Instagram oder Twitter ist. Was ihnen dort nicht begegnet, das vermissen sie auch nicht. Das suchen sie nicht. Das ist schlicht und ergreifend nicht relevant. Und deshalb ist es für mich oder ist es heute, ich bin fest davon überzeugt, eine Frage der Überlebensfähigkeit und der Zukunftsfähigkeit, dort vertreten zu sein. So, da geht es nicht um irgendwelches faktenfreies Marketing aus Zeit und Raum, sondern es geht um konkretes Storytelling. Es geht um konkrete, echte Botschaften, es geht um echte Geschichten. Und da war der Gedanke, wer kann das am besten? Ja, Journalisten. Weil wir haben es gelernt, Geschichten zu erzählen. Und deswegen war der Gedanke, einen großen Newsroom zu bauen, aus dem heraus wir sozusagen wie Ghostwriter arbeiten. Ghostposter wäre korrekter. Und eben Unternehmen und CEOs helfen, ihre Performance auf Social Media darzustellen. Unterstützen. So ein bisschen wie der, weiß ich nicht, der Musikproduzent Taylor Swift oder Madonna produziert. 85% kommen von denen selbst. Aber die 15%, die sie dann überragend machen, die müssen am Keyboard, die müssen vom Musikproduzenten kommen. Das ist das, was am Anfang der Gründung gestanden hat. Und das ist natürlich ein spannender Weg, ein aufregender Weg. Wir haben das Glück oder das Pech gehabt, von Anfang an profitabel zu sein. Das bedeutet, dass natürlich auch ganz schnell du so diese schönen, wunderbaren Startup-Strukturen verlässt und so auf einmal so Konzerndenke mit Einzug hält. Und das sind Dinge, die mich dann immer wieder wahnsinnig stören. Ich mit meiner Arbeitsvorstellung aus dem letzten Jahrhundert kollidiere natürlich regelmäßig mit den Arbeitsvorstellungen der jüngeren Generationen, die jetzt am Start sind und die jetzt Verantwortung tragen. Also ein Dauerkonflikt bei uns im Unternehmen ist das Thema Homeoffice. Ich bin als Anwesenheitstaliban verschrien, bin aber bis heute davon überzeugt, dass Journalismus eben nicht entsteht oder eine Kreativität, wenn du mit dir alleine bist, sondern wenn du mit anderen zusammen bist. Das ist der Zaubermoment, wo etwas entsteht. Aber wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich, ich habe ein Arbeitsverständnis aus dem letzten Jahrhundert.
Wie hast du diese Zeit erlebt am Anfang vor allen Dingen, wo du aus der Konzernstruktur gekommen bist und dann in die Selbstständigkeit gegangen bist? Das ist ja ein bisschen freier Fall. Im Konzern, da nervt einen das vielleicht manchmal die Bürokratie, aber es gibt vorgefestigte Strukturen, die einen auch irgendwie auffangen und einem helfen. Wenn man selbstständig ist, auf einmal ist ja was völlig anderes. Wie hast du das erlebt? War das dann auch vielleicht, hast du am Anfang vielleicht mal Angst gehabt oder wie war das?
Also natürlich. Also du kommst aus diesem Hamsterrad raus, ne, wirst da rausgeschmissen und willst eigentlich weiterlaufen, ne, und suchst das auf, wie man weiterlaufen kann. Und das fehlt dir dann auch. Selbstständig sein heißt vor allem ständig alles selber machen. Auch das musste ich erstmal lernen. Da war am Anfang natürlich auch ganz viel Befreiung. Also wenn du Chefredakteur von Bild bist, ne, dann kümmert sich natürlich dein Konzern hinreißend um dich. Von morgens bis abends und noch darüber hinaus. Es ist ein goldener Käfig, aber dieser goldene Käfig ist am Ende eben auch ein Käfig. Und deswegen habe ich ganz viel auch als Befreiung erfahren. Also natürlich mag es schick sein, in einem Auto mit einem Chauffeur unterwegs zu sein. Du brauchst nie einen Mantel, nie einen Mantel. Aber du kannst nicht deine Musik hören. Du kannst dich am Telefon nicht mit deiner Frau streiten, weil da ist immer jemand, der zuhört. Und dann alleine mit dem Auto wieder unterwegs zu sein, war großartig. Ich habe, glaube ich, in den ersten 24 Monaten 5 oder 6 Punkte mir eingesammelt, ehe ich dann eine Freisprechanlage endlich hatte und begriffen habe, dass man beim Autofahren nicht telefoniert. Da sind natürlich ganz viel Herausforderungen, insbesondere natürlich auch eine wirtschaftliche Herausforderung. Also geht das gut? Du leistest ja vor, du investierst ja. Du weißt ja nicht, was kommt da raus, was kommt da zurück, kommt da was zurück? Also das ist schon eine andere Situation, als wenn man sich aufgehoben fühlt im Konzern, der wirklich alles für einen tut.
Jetzt warst du ja bei Springer, bei Bild auch mal ein Jahr im Silicon Valley. Hat das geholfen? Hast du dich da schon so ein bisschen vorbereitet?
Das Silicon Valley war am Ende dafür verantwortlich, dass ich ja auch was anderes machen wollte. Also ab 2014 habe ich ja Matthias Döpfner in den Ohren gelegen und gesagt, du, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier die nächsten 5 Jahre am Balken sitze und Schlagzeile machen, wie ich das vor dem Silicon Valley gemacht habe. Es gibt ja auch diesen einen Moment, im Silicon Valley, und das korrespondiert mit dem, was ich gerade über das Autofahren gesagt habe, als ich das erste Mal von Palo Alto nach San Francisco gefahren bin, im eigenen Auto, offen, laute Musik, und dann begriffen habe, und nach dem Termin, dann kannst du zu Starbucks gehen, weil keine Sau weiß, wo du bist und keiner mehr kümmert sich um dich. Und da habe ich gemerkt, dass mir irgendetwas fehlt. Dass es toll ist, Chefredakteur von Bild zu sein, aber dass diese komplette Verplanung, diese komplette Verplanung von morgens bis abends, dazu gehörte, dass wenn ich abends das Unternehmen verlassen habe, meine Sekretärin, meinem Fahrer immer noch eine Liste mitgab, mit Anrufen, die ich noch zu tätigen hätte. Hatte meiner Frau das Versprechen gegeben, ich komme nie mit dem Telefon am Ohr ins Haus. Das hieß, wir haben hier entweder immer Runden gedreht oder haben irgendwo vor der Kliniker Brücke gestanden und ich habe meine Telefonate gemacht. Und aus dieser Mühle rauszukommen, das war schon mein Begehr. Und deswegen war ja das Jahr 2013, 2014 war angefüllt mit der Digitalisierung von Bild. Wir kamen ja zurück und hatten einen Masterplan, was wir jetzt tun würden und was wir jetzt machen müssen. Das hat mich lange beschäftigt. Und dann, nachdem mich Matthias Döpfner gesagt hat, ich muss was anderes machen, hat er mich nach Korea geschickt. Mit dem gleichen Team übrigens wieder. Und wir haben seinerzeit zusammen mit den Kollegen von Samsung die Nachrichten-App Update entwickelt. Und so war für mich irgendwann klar und überfällig, du machst was anderes und du willst was anderes machen.
Wolltest du raus oder hättest du da, wärst du auch in den Vorstand gegangen? War das so eine alter Weg?
Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann war es dieses Jahr Herausgeber. Ne? Also wir haben ja 2015 sehr planmäßig, habe ich die Chefredaktion an Tanit Koch abgegeben. Das war auch schon lange der Plan, an Tanit Koch und Julian Reichelt, digital. Sie die Zeitung und ich habe mich auf den und ich war Herausgeber. Und Herausgeber hieß neue Geschäftsmodelle für Bild suchen. Und ich habe mich auch immer dran gehalten, dass ich mich nicht inhaltlich eingemischt habe. Es war ganz schwierig, weil ich habe die morgens immer gesehen in dem Glaskasten da bei Bild. Und ich habe das immer nochmal verglichen mit, das ist wie an der Weihnachtsbäckerei vorbeigehen. Ne? Du riechst den Teig, du riechst die Plätzchen, du siehst, wie die am Marzipan naschen, wie sie sich mit dem Mehl bewerfen, aber du darfst auch nicht mitspielen. Und das war eine blöde Arbeitsteilung. Und dann kam es noch hinzu, dass, wenn es inhaltliche Differenzen gab auf der Bildseite, Matthias Döpfner mich anrief und sagte, du bist Herausgeber und nicht Heraushalter. Löst das bitte. Und das führte am Ende dazu, dass ich den ganzen Ärger immer bei mir hatte, aber den Spaß, den redaktionellen Spaß, den ich als Chefredakteur empfunden hatte, den gab es nicht mehr. Und ganz ehrlich, so Geschäftsmodelle dann auch präsentieren. Und wenn ich das 8. Mal und das 9. Mal, ich bin fast wahnsinnig geworden. Deswegen ist, auch wenn es häufig kolportiert worden ist, die Frage Vorstand für mich nie eine Frage gewesen. Das wäre überhaupt nicht das gewesen, was mich glücklich gemacht hätte und was ich auch nicht gekonnt hätte.
In Silicon Valley hast du deine gesamte Familie mitgenommen. Deine Frau Katja Kessler hat darüber auch über diese Zeit ein sehr amüsantes Buch geschrieben. Also dein Erfahrungsschatz erstreckt sich nicht nur auf dich selbst. Du hast auch beobachten können, wie das für deine Kinder in der Schule war, wie das da abläuft. Deine Frau musste vieles regeln. Ihr seid also relativ tief auch ins amerikanische Leben eingestiegen. Was war da so deine Erfahrung und was hast du davon oder ihr alle daraus mit nach Deutschland zurückgenommen? Und wollten die Kinder überhaupt noch mal zurück?
Das fragst jetzt ausgerechnet du, die seit Jahren in Amerika lebt und weiß, warum sie das tut. Als wir gefahren sind in Silicon Valley, da waren die Kinder 5, 7, 9 und 10 oder irgend sowas. Da haben sie alle hinten im Taxi gesessen und geheult. Und ich habe ihnen gesagt, wenn wir zurückfahren aus dem Silicon Valley, dann werdet ihr genauso wieder heulen. Genauso war es dann auch. Und vor allem eines war dann für die Kinder klar. Sie wollten nicht so ohne weiteres zurück an ihre deutsche Schule. Die hatten das Glück, im Silicon Valley an die GISSV zu gehen, German International School of Silicon Valley, und haben ein Stück weit erlebt, wie Unterricht eben auch anders sein kann. Gleichzeitig hatten sie natürlich eine hohe Liebe zur englischen Sprache, mit dem Ergebnis, dass inzwischen alle unsere Kinder im Ausland sind. Zwei sind in England zur Schule gegangen, eine geht noch in England zur Schule und Nummer 4 studiert inzwischen in Amerika, in Atlanta an der Emory-Universität. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie in irgendeiner Form zurückkommen wird. Also diese die Dimension, die Offenheit gegenüber Technologie, dieser ganz andere Approach, wie an bestimmte Dinge rangegangen wird. Auch im Übrigen der andere Bildungsansatz, ne? Also bis hin zur Frage, was ich ja wahnsinnig toll finde, wie die Kinder incentiviert werden, frei zu sprechen, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, mit politischen Dingen, hat dazu geführt, dass ich ja jetzt gerade, jetzt aktuell ziemlich einsam hier in Potsdam am Jungfernsee sitze, weil eben die Kinder das, was ihnen dort im Silicon Valley eingepflanzt worden ist, nicht mehr verloren haben. Klammer auf, meine Tochter studiert jetzt auch Computer Science und alle Kinder sind hier übrigens auch am Hasso-Plattner-Institut gewesen und haben entsprechende Schülerkurse besucht.
Was rätst du denen, wenn sie dich um Rat fragen, wie es mit dem Job weitergeht oder was sie machen sollen?
Also vor allem, glaube ich, ist es wichtig, dass sie das tun, worauf sie wirklich Spaß haben. Also das ist das Entscheidende und ich glaube, dann ist man auch erfolgreich. Ich sehe das hier ein Stück weit an meinem eigenen Weg. Meine Eltern hätten es gerne gesehen, dass ich Jurist werde, wie mein Vater. Meine Schwester ist auch diesen Weg gegangen. Ich habe mich dann immatrikuliert für Geschichte, Germanistik und Politik, um dann meinen Eltern unmittelbar vor praktischer Aufnahme des Studiums zu erklären, mir ist gerade ein Volontariat angeboten worden. Und das ist eigentlich das Nadelöhr in dem Beruf. Und ich mache jetzt mal das Volontariat und studiere danach. Und ja, meine Eltern, ja, okay, wenn du glaubst, dass es richtig ist, wenn sie dann von Freunden gefragt wurden, was macht der Kai eigentlich, dann kam ihm nie über die Lippen, der ist bei Bild, sondern dann sagt er, macht irgendwas bei Axel Springer. Und nach der Volontariatsausbildung hatte ich ja einen Vertrag anbekommen als Korrespondent in Bonn, politischer Korrespondent, hat meinen Eltern gesagt, hört mal, das ist so eine Chance, ich bin 23 und kriege hier so einen Vertrag angeboten, ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das nicht mache. Ende vom Lied, irgendwann war es zu spät, ich hätte mir nicht mehr vorstellen können, in die Uni zu gehen, aber ich bin total happy über den Weg, so wie ich ihn gegangen bin. Ich habe übrigens später, wann immer ich unter meinen Praktikanten Studenten hatte, die dafür abbrechen wollten, sie zurückgeschickt und gesagt, ihr kommt dann wieder, wenn ihr fertig seid, weil ich nicht zwingend der Meinung bin, dass es auch der richtige Weg gewesen ist. Ich hatte manchmal das Gefühl, du bist wie eine Kerze, die an zwei Enden brennt. Und ich bin ja auch mal bei Springer rausgeflogen. Das Jahr habe ich dann genutzt, um fast industriell Dinge zu lesen, die ich schon immer mal lesen wollte. Ich habe also Reklambücher kiloweise gekauft und das schlicht und ergreifend weggelesen. Lange Rede, kein Sinn. Was ich meinen Kindern mitgebe, ist, lasst euch Zeit. Ihr seid schweinejung. Die haben ja alle nur 12 Jahre gemacht. Die müssen auch nicht zur Bundeswehr. Das heißt, sie sind wahnsinnig früh fertig. Wir haben bei allen Kindern bislang durchgesetzt, dass sie immer ein Gap Year machen. Die Älteste hat das in der Türkei verbracht, ist dort ein Jahr lang zur Schule gegangen und war total begeistert. Der Älteste, der jetzt in Italien studiert, hat das in weiten Teilen in Israel verbracht, bei Yad Vashem und bei Startups. Und Nummer 3 ist gerade in der Türkei auf einem Weingut und wird anschließend noch in einem Think Tank in Ungarn seine Praktika machen, damit die einfach mal einen Eindruck davon kriegen, wofür interessieren sie sich eigentlich und was könnte eigentlich Spaß machen.
Toll. Was würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Du sprachst eben im Silicon Valley das Mindset an, der Approach, also auch die Einstellung. Und ich spreche jetzt von Zuhörern wie Leute in ganz normal klassischen Berufen, der Lehrer, der Apotheker, der Steuerberater, weil sich viel ändert und die Leute Angst haben und Digitalisierung immer mehr Einzug hält, auch in normale Berufe. Was wäre da dein Tipp, um sich resilienter zu machen und zukunftsfähig aufzustellen?
Also so blöd sich das jetzt anhört, aber Angst ist der allerschlechteste Ratgeber. Und was unterscheidet uns eigentlich in Bezug auf die neuen Technologien von den Amerikanern? Die Amerikaner, die reden von Chancen, die sich mit neuen Technologien ergeben. Wir reden immer von den Risiken. Ich habe jetzt irgendwo den schönen Satz gehört, die Amerikaner innovieren, die Chinesen kopieren und die Europäer regulieren. Und das beschreibt ein Stück weit ja auch die Realitäten, wie wir sie heute im Ergebnis sehen. Wenn wir uns die drei großen Machträume angucken, Amerika, Asien und Europa, dann stellen wir fest, dass wir die digitalen Habenichtse sind. All die Anbieter, die unseren Alltag inzwischen strukturieren, die unseren Alltag möglich machen, sind Anbieter, die entweder aus Amerika oder aus Asien kommen. Und die wenigen erfolgreichen Plattformen, die es hier gegeben hat, sind irgendwann nach Amerika verkauft worden. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, an dem wir etwas ändern müssen, nämlich unser Verhältnis zu diesen neuen Technologien. Dass wir keine Angst davor haben, sondern dass wir begreifen, dass dort ganz viele Chancen für uns liegen. Auch für jeden Einzelnen, sich selbst besser zu machen. Also, mein Job wird mir nicht genommen, sondern ich werde in meinem Job möglicherweise von vielen blöden Aufgaben befreit, die nur Zeit kosten. Das die wichtigste Währung, die wir haben, ist eigentlich Zeit. Und jeder sieht doch selber schon heute an seinem Handy, wie das Handy zu einer Fernbedienung für das moderne Leben geworden ist. Und ganz viele Aufgaben, die früher ganz viel Zeit gekostet haben, heute über das Handy erledigt werden können. Ich fürchte, dass wir, was die Digitalisierung angeht, schon ganz viel Zeit verloren haben. Und bestimmte Phasen des Spiels haben wir auch verloren. Ich glaube, dass sich mit KI, mit künstlicher Intelligenz nochmal sozusagen eine dritte Halbzeit in diesem Fußballspiel eröffnet. Und die sollten wir tatsächlich nutzen. Und nicht nur am Spielfeldrand stehen und glauben, wir könnten irgendwelche Regeln bestimmen und definieren und durchsetzen, wenn wir nicht selber mitten auf dem Spielfeld stehen und uns dort stellen.
Nochmal zurück zum Erfolg für den Einzelnen. Du sagst, man soll das machen, was einem Spaß macht, keine Angst haben vor Risiken oder nicht über Gebühr. Wie wird man erfolgreich? Du bist erfolgreich, du warst erfolgreich. Nochmal so ein paar Tipps von dir. Was glaubst du, was macht Erfolg wirklich aus?
Leidenschaft. Wenn du wirklich mit Leidenschaft bei einer Sache bist, weil du, ich habe immer gedacht, meine Güte, ich kann gar nichts anderes. Ne? Ich kann gar nichts anderes als Geschichten erzählen. Und das ist eine Sache, die mir Spaß macht und wo ich mich nicht aufraffen muss, sondern ich habe mich öfters mal zwicken müssen und gefragt, sag mal, wie kommt das eigentlich, dass sie dir so wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen, dass du das machen darfst, was du eigentlich machen willst? Und ich glaube, das ist dieser entscheidende Moment, dass man wirklich für eine Sache, für ein Thema, für ein Projekt brennen muss. Und wenn man das tut, dann lässt man sich auch von Misserfolgen nicht abschrecken. Dann ist ein Misserfolg kein Misserfolg, sondern ein Learning. Ne? Das war ja einer der ersten Sätze, die ich in Silicon Valley gelernt habe. Find a new way to fuck up. Und das fand ich super interessant. Und ich glaube tatsächlich, wenn man mit Begeisterung bei etwas dabei ist, Tag und Nacht darüber nachdenkt, dann ist es fast unausweichlich, dass sich auch irgendwann der Erfolg einstellt. Neugierig sein. Also nichts hat mich mehr angekotzt. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch eine Plattitüde als Ersatz. Das haben wir schon immer so gemacht. Nö, Dinge ausprobieren. Dinge einfach anders machen. Und ehrlicherweise, die neuen Technologien geben da ja auch ganz viele Möglichkeiten. Also wer immer jetzt mal die Chance hat, mit ChatGPT zu spielen, das ist irre. Also was die Anwendungen bereits können, was man da machen kann, ob das Bilder kreieren, Videos kreieren, bis hin zu Musik kreieren. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel, was man auch als Einzelner in dieser neuen Welt tatsächlich ausprobieren kann. Also ich bin fest davon überzeugt, diese neuen Technologien, die werden uns nicht substituieren, sondern die werden uns alles zu kleinen Supermännern und Superfrauen machen, weil sie uns mit Fähigkeiten, mit Möglichkeiten ausstatten, wie wir sie vorher so nie gehabt haben.
In deinem Buch hast du dich auch als Wadenbeißer bezeichnet, wenn ich mich recht erinnere. Also, dass du sehr hartnäckig bist. Wenn du einen Interviewgast haben wolltest, dann bist du dran geblieben, bis du den bekommen hast. Und das ist ja auch ein bisschen unangenehm, weil man immer mal auch wieder eine Absage, eine Abfuhr bekommt. Und deswegen, also ich zum Beispiel mache das nicht gerne. Aber die Frage, wie wichtig ist Hartnäckigkeit, dass man dran bleibt, dass man sich nicht entmutigen lässt? Und wie hast du dich manchmal auch dazu vielleicht durchgerungen, wenn dir nicht danach war?
Also zunächst einmal hat mich meine Mutter schon den Bohrer genannt. Ne? Weil wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich damit nicht aufgehört. Und ich glaube, das Schlimmste und Nachhaltigste, was ich seinerzeit durchgesetzt habe, war, dass ich mit 15 oder 16 in die damalige Sowjetunion reisen durfte. Mit einer Gruppe der SDRJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Das fanden meine Eltern völlig absurd. Die Sowjets waren auch damals gerade frisch in Afghanistan einmarschiert. Aber ich wollte dahin, nach Moskau und in Petersburg. Und ich habe es irgendwann auch durchgesetzt. So, und das ist eine Sache, die gehört in der Tat dazu. Ich habe das ja vorhin erwähnt, mein Interview mit George W. Bush 6 Jahre. Und meine Begegnung mit Condoleezza Rice war nicht schön, ne? Sondern die war eher frustrierend und fühlte mich hin und her gestoßen und so weiter. Das frustriert dann auch. Aber tatsächlich muss man sich dann selber disziplinieren. Disziplin ist mit Sicherheit auch eine Eigenschaft, die notwendig ist auf dem Weg zum Erfolg. Als ich in Bonn angefangen habe, ich habe es eben erwähnt, mit 23, da war das ja nicht so, dass sie alle gesagt haben, hier, das ist der Herr Minister und mit dem, für den bist du künftig zuständig und du gehst zu dieser Veranstaltung, sondern das Fell des Bären, das war schon verteilt. Ich war zuständig für die Grünen. Die Kollegen hatten mir nur vergessen zu sagen, dass die Grünen einen Parteitagsbeschluss hatten, dass sie mit Reportern der Bild-Zeitung nicht reden. Das war das eine Problem. Ich ging auf Veranstaltungen und kannte niemanden. Und es interessierte sich auch keiner für einen 23-Jährigen. Und da habe ich es mir zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, dass ich gesagt habe, du gehst von keiner Veranstaltung weg, wenn du nicht mindestens zwischen 3 und 5 Visitenkarten eingesammelt hast. Sonst gehst du hier heute Abend nicht weg. So, und das war mühsam. Es ist ja nichts schlimmer, als einen Smalltalk zu beginnen, wenn du keinen kennst. Aber dann hast du irgendwann die Visitenkarte. Und denjenigen triffst du das bei einer anderen Veranstaltung, dann winkst du schon mal rüber. Und beim 3. und 4. Mal redest du dann schon ganz vertraut miteinander. Und so habe ich mir auch immer Aufgaben gestellt, die ich erledigen muss. Und von wo ich mich ein Stück weit überwinden muss. So wie das Eisbaden heute früh. Oder wie die, ich mich natürlich nicht jeden Morgen auf die 10 Kilometer freue, die ich renne, sondern das ist auch eine Überwindung. Und manchmal bist du müde und manchmal kannst du nicht. Aber zu zeigen, hey, ich habe die Disziplin, ich schaffe das und ich überwinde diesen inneren Schweinehund, das ist ein ganz wichtiger Moment.
Im Buch sagst du ja auch, man soll Leuten helfen, weil man ihnen helfen will und nicht, weil man Dankbarkeit erwartet. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige Maxime fürs Netzwerken, also im Vorhinein Sozialkapital aufbauen. Hast du das dann später im Laufe deiner Karriere auch bewusster weiter betrieben? Und wie wichtig war das für deinen Erfolg und welchen Tipp hast du für die Zuhörer?
Also, du bleibst nicht Chefredakteur von Bild 16 Jahre lang, wenn du nicht ein Team hast, was funktioniert und was für dich durchs Feuer geht. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Learning. Diese 10%, die dich dann als Team besser machen, das sind nicht 10%, die du bekommst, weil du den Leuten noch mehr Geld zahlst oder weil du ihnen noch bessere fiktive Titel gehst, sondern weil das Team an dich glaubt und weil das Team für dich durchs Feuer geht. Weil du auch vormachst dem Team, wie es geht, nach den Sternen zu greifen. Weil du auch vormachst, dass Scheitern keine Niederlage ist, sondern dass man es immer und immer wieder versuchen muss. Indem du Verantwortung übernimmst, indem du dich auch vor dein Team stellst, indem du nicht immer nach Schuldigen suchst, sondern zunächst einmal immer auf dich zeigst und sagst, ich habe hier möglicherweise einen Fehler gemacht. Dieses Social Capital, von dem du sprichst, ist, glaube ich, unendlich wichtig, insbesondere wenn man dann so einsam an der Spitze steht, wie du das bei Bild bist. Sehr, sehr, sehr einsam. Und ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft. Das Schöne ist, dass wenn du irgendwann an der Spitze einer Hierarchie stehst, dann ist das mit dem Social Capital Building nicht mehr so ganz schwierig, weil im Gegenteil, du musst dich dann viele Annäherungsversuche erwehren und eher gucken, was sind die richtigen, was sind die wertvollen, was sind die belastbaren und wer will eigentlich nur etwas von dir. Aber tatsächlich ist das etwas, es gibt den anderen schönen Begriff emotionale Intelligenz, die ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn du als Führungskraft erfolgreich sein willst.
Wie hast du das denn gemacht? Also wie hast du rausgefunden, wer wollte was von dir und wo war es konstruktiv?
Also natürlich sind wir in einem Business auch ein bisschen wie die Teppichhändler, geben und nehmen gehört dazu. Und ich bin eigentlich jemand, auf der einen Seite gehe ich keiner Keilerei aus dem Weg, auf der anderen Seite bin ich harmoniesüchtig. Das heißt, ich war häufig auch cholerisch, habe mich mit Leuten auch am Telefon auseinandergesetzt, ne? Christian Scherz kann davon ein Lied singen, wie oft wir uns angebrüllt haben. Und dann treffe ich jemanden auf einer Veranstaltung und denke immer, meine Güte, warum muss ich nochmal auf den Sauer sein? Warum muss ich nochmal auf den Sauer sein? Und hab's komplett vergessen. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende ein Interview mit Uschi Glas gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Und dann fiel mir ein, um Gottes Willen, was haben wir eigentlich der alles angetan? Und wie freundlich und wie nett ist die immer über all die Jahre mit dir, mit euch gewesen. Ich habe es an irgendeiner Stelle mal durchgesetzt, da kam jemand, der mich vorher enttäuscht hat. Und er kam in der Gesellschaft auf mich zu und sagte, wie schön, dich hier zu sehen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, nimm es mir nicht übel, aber ich habe irgendwie gar keine Lust, mit dir zu reden. Und habe mich weggedreht und bin gegangen. Und die drumherum Stehenden haben ganz blöd geguckt. Aber es war unheimlich befreiend, an der Stelle auch mal ehrlich zu sein.
Kai, wir könnten jetzt endlos weiter plaudern. Leider müssen wir bald zum Schluss kommen, aber ich wollte noch sagen, das Buch, auch aus meiner Sicht als Autorin, ich weiß, wie schwer das ist, ein gutes Buch zu schreiben, das ist eins der sehr ärgerlichen, was man nie zur Seite legen kann. Das ist ja so das Geheimnis des Buchschreibens, soll ein Page-Turner sein. Also man muss nur noch die nächste Seite, nur noch die nächste Seite. Und ich würde sagen, was mir aufgefallen ist, du schreibst genauso, wie du sprichst. Deswegen ist es sehr locker flockig. Und das Besondere ist, dass man die meisten Parameter zwar kennt, aber was du einfühlst, dieser Blick hinter die Kulissen, das kennt man eben nicht. Das lässt einen nicht los. Und dann fand ich es auch sehr witzig geschrieben.
Danke. Ich könnte dir ewig zuhören. Können wir hier noch eine Stunde machen und jetzt redet ihr einfach.
Ich glaube, wir müssen mal eine Fortsetzung machen.
Ja, das machen wir sehr gerne, wenn der Kai mitmacht und das hoffen wir. Kai, vielen Dank für deine Insights, für deine Ratschläge, für deine Episoden, deine Learnings und bis bald mal.
Ich bedanke mich.
Bis bald, Kai.
Ganz, ganz, ganz
Tschüss.
Herzlich. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.